Liebe Gemeinde, ich freue mich, dass Sie sich heute zu diesem Thema ins evangelische Gemeindehaus getraut haben. Es ist ja doch ein Thema, wo man nicht so genau weiß, was auf einen wartet. Aber wir dachten als Team, nach der letzten Predigt zum Thema Freude, soll es heute um die gegenteilige Emotion gehen. Oft empfinden wir die Trauer als eine uns sehr herunterdrückende Last, so wie auf diesem Bild, an der wir zu zerbrechen drohen. Der Blick geht nach unten, die Hoffnung scheint in weiter Ferne. Der Schmerz scheint uns komplett zu vereinnahmen. Und zumindest in Deutschland verbinden wir doch oft Trauer mit schwarzer Kleidung, mit Stille, mit Distanz und wir schweigen sie gerne tot. Wer redet denn schon auch gerne über das, was uns alle betrifft, aber wo keiner so richtig weiß, was danach kommt? Warum predige ich heute zu diesem Thema? Das Thema Trauer begleitet mich ganz persönlich seit 1694 Tagen, seit mein Papa ganz plötzlich und unerwartet von Gott in die Ewigkeit abberufen wurde. Die Trauer ist seither Teil meines Alltags und es ist mir wichtig, dass dieses Gefühl Raum haben darf und man darin nicht immer fremdbestimmt wird. Aber zunächst einmal zur Definition von Trauer. Was sagt der Duden zum Thema Trauer? Da gibt es zwei Definitionen. Die erste, es ist ein seelischer Schmerz über einen Verlust oder ein Unglück. Und die zweite, die Zeit des Trauerns nach einem Todesfall. Trauern kann man nicht nur um einen verstorbenen Menschen, sondern um vieles andere, was im Leben anders läuft, als wir es erwartet hätten oder uns gewünscht hätten. Traurig sein ist ein Gefühl, genauso wie freudig, fröhlich, lustig und ängstlich. Es ist eines der Gefühle, mit denen wir quasi von Beginn an konfrontiert sind. Mein Bruder hat meine Puppe kaputt gemacht. Das macht mich traurig. Meine erste große Liebesbeziehung ist vorbei. Unvorstellbar, wie mein Leben weitergehen soll. Eine gute Freundschaft geht zu Ende. Ich weiß nicht, ob ich noch einmal jemanden treffe, mit dem ich mich so gut verstehe und mit dem ich über alles sprechen kann. Ich muss Abschied nehmen von einem Menschen, den ich liebe und der mich geprägt hat, weil er gestorben ist. Wir alle machen jeden Tag neue Erfahrungen, die in Gefühlen ihren Ausdruck finden. Dinge laufen gut oder eben weniger gut. Wir werden enttäuscht, zurückgewiesen, wir trauern zerbrochenen Träumen nach. Oder der Tod schlägt plötzlich und unerwartet zu und alles steht Kopf. Wir lernen im Laufe unseres Lebens, mit diesen unterschiedlichen Gefühlen zurechtzukommen. Wir freuen uns gemeinsam an all dem, was gut läuft. Wir lachen über lustige Ereignisse. Aber wenn es um das Thema Trauer geht, sind wir oft allein und verlassen. Oder zumindest fühlen wir uns oft so. Warum fällt es uns Menschen also so schwer, diesen Teil unserer Gefühlswelt, genauso wie all die anderen auch, gemeinsam zu teilen? Heißt es doch in der Bibel im Buch Prediger im 3. Kapitel, die Verse 1 bis 8. Für alles gibt es eine bestimmte Stunde und jedes Vorhaben unter dem Himmel hat seine Zeit. Eine Zeit für die Geburt und eine Zeit für das Sterben. Eine Zeit zum Pflanzen und eine Zeit zum Ausreißen des Gepflanzten. Eine Zeit zum Töten und eine Zeit zum Heilen. Eine Zeit zum Einreißen und eine Zeit zum Aufbauen. Eine Zeit zum Weinen und eine Zeit zum Lachen. Eine Zeit zum Klagen und eine Zeit zum Tanzen. Eine Zeit, Steine wegzuwerfen und eine Zeit, Steine zu sammeln. Eine Zeit, sich zu umarmen und eine Zeit, sich zu trennen. Eine Zeit zu suchen und eine Zeit zum Verlieren. Eine Zeit zum Aufheben und eine Zeit zum Wegwerfen. Eine Zeit zum Zerreißen und eine Zeit zum Zusammennähen. Eine Zeit zum Schweigen und eine Zeit zum Reden. Eine Zeit zum Lieben und eine Zeit zum Hassen. Eine Zeit für den Krieg und eine Zeit für den Frieden. Wenn man diese Bibelstelle betrachtet, scheint Salomo hier auszudrücken, dass die Trauer genauso wie all unsere anderen Gefühle ein Teil unseres menschlichen Lebens ist. Sie gehört zu uns. Ohne Nacht kein Tag, ohne Weinen kein Lachen und ohne Trauer keine Freude. Eine liebe Freundin sagte einmal zu mir kurz nach dem Tod ihrer Mutter und meines Vaters: Ich glaube, der tiefe Schmerz über unseren Verlust ist ein Ausdruck dessen, wie sehr wir sie geliebt haben. Diese Erkenntnis macht mich einerseits tief traurig. Der Schmerz ist groß, aber sie tröstet mich auch. Mir war dieser Mensch so kostbar und deshalb schmerzt es jetzt so sehr. Ich wünsche mir, dass wir lernen, auch dem Gefühl der Trauer Raum zu geben, damit sie den Platz einnehmen kann, der ihr zusteht. Wir diesen Schmerz durchleben, damit auch wieder Zeiten der Freude möglich sind. In diesen scheinbar haltlosen Zeiten gilt auch für uns die Zusage Gottes aus Josua 1, 5 und 6. Ich will dich nicht verlassen, noch von dir weichen. Sei getrost und unverzagt. Dies spricht Gott zu Josua direkt nachdem Mose, der Anführer der Israeliten, gestorben ist und Josua sein Nachfolger werden soll. Da war ganz bestimmt ein Riesenberg aus Trauer, Ungewissheit und Angst vor Josua. Und Gott nimmt das ernst und spricht genau in diese Situation, so wie zu uns heute. Ich will dich nicht verlassen, noch von dir weichen. Sei getrost und unverzagt. Und Jesaja drückt es einmal im 66. Kapitel im Vers 13 aus: Ich will euch trösten, wie eine Mutter ihre Kinder tröstet. Und Gott tut das. Ich will es an zwei kurzen Erfahrungsberichten aus meinem eigenen Leben deutlich machen. Da. Was seht ihr da? Wir fangen mal links an. Es traut sich keiner. Wir sehen einen Regenbogen, genau. Oder eigentlich sogar zwei, ganz genau, genau. Genau. Regenbogen, wer weiß, welche Bedeutung hat der Regenbogen in der Bibel? Ganz am Anfang der Bibel. Ist der Bund Gottes mit Noah ursprünglich gewesen, aber wir dürfen das auch auf uns beziehen, ist auch der Bund mit uns. Genau, und wir hatten ein ganz für uns sehr heilsames Erlebnis mit dem Regenbogen. Und zwar ist mein Papa am 16. Dezember gestorben, also 8 Tage vor Weihnachten. Eine schwierige Situation für uns alle. Und als ob das nicht schlimm genug wäre, hat meine Schwester in diesen 8 Tagen zwischen Tod und Weihnachten auch noch erfahren, dass sie mit ihrem ersten Kind schwanger ist. Soweit. Und hat dann beschlossen, sie möchte das unserer Mutter gerne am Grab unseres Vaters sagen. Also sind meine Schwester und unsere Mutter zum Friedhof gefahren an Heiligabend. Und es war so Wetter wie heute, der Himmel war verhangen, es war keine Sonne da, es war regnerisch. Und sie standen vor dem Grab. Und meine Schwester sagte meiner Mutter, dass sie ihr erstes Kind erwartet. Und in dem Moment brach der Himmel auf und es kam ein Regenbogen vom Himmel herab und endete direkt auf dem Grab unseres Vaters. Ja. Also das könnte man sich im Roman gar nicht so schön ausmalen, aber es war Realität und es war für uns alle ein großer Trost und eine große Zusage Gottes, auch durch dieses Weihnachtsfest zu gehen mit neuer Hoffnung, dass wir uns wiedersehen und dass Gott seinen Bund mit uns halten wird, egal wie die Umstände sind. Und das zweite Beispiel, wer erkennt, was auf dem rechten Bild ist? Ja, natürlich, alter Klassiker, Winnetou und Old Shatterhand. Eine für mich sehr prägende Figur in meiner Kindheit, weil mein Papa ganz großer Karl-May-Fan war und unter anderem auch Winnetou und Old Shatterhand gehörte natürlich zum Standardrepertoire der Familie. Und ich kann mich an viele Sonntage erinnern, wo wir an so regnerischen Tagen auf der Couch saßen, Sonntagnachmittags Winnetou geschaut haben, Grießbrei gegessen und es war einfach so eine gemeinsame Zeit, die wir regelmäßig hatten. Und es gab einen Abend nach seinem Tod, da saß ich beim Abendessen und Trauer ist halt auch was in Phasen kommt, da kam die Trauer über mich und ich hätte einfach nur zusammenbrechen können, musste dann ja aber irgendwie diese 3 Kinder versorgen. Also saßen wir beim Essen und einer unserer Söhne sagte, schalt mal das Radio an. Klammer auf, macht Familie Schutzer sonst nie beim Essen, Klammer zu. Okay, Radio wurde angeschaltet und ich stelle mal den Sender um. Und dann drückte er da noch wild rum und wir fingen an zu essen. Und die anderen, ja, normaler Smalltalk beim Essen. Und für mich auf einmal so, die Melodie kommt mir so bekannt vor, es gibt es doch gar nicht. Ja, es war die Winnetou-Filmmusik, die da im Radio lief. Und dann dachte ich, was auch immer für ein Sender, der da eingestellt hat, normal ist es nicht. Also normalerweise, also ich habe Winnetou vorher noch nicht im Radio gehört. Und ich saß an diesem Tisch und guckte meinen Mann an und sagte, hörst du, was da läuft? Er so, was soll das sein? Ich so, die Winnetou-Filmmusik. Also echt im Radio? Ich so, echt im Radio? Und die lief zu Ende und am Ende, und das war das Eindrücklichste an dem Ganzen, sagte der Moderator, auf ganz persönlichen Wunsch eines Hörers spielen wir heute ganz außerordentlich die Filmmusik von Winnetou. Auch das war ein großer Trost für mich in dieser Situation. Aber auch wenn Gott uns immer wieder Trost in so kleinen Dingen schenken will, ist und bleibt es doch Fakt, dass wir uns daran gewöhnen müssen, unsere Zukunft ohne den geliebten Menschen zu gestalten. Petra Würth, eine Krankenschwester und Trauerbegleiterin, hat mehrere tolle Bücher geschrieben und in einem hat sie ein Gedicht geschrieben, das ich gerne vorlesen möchte, weil ich es sehr treffend finde. Ich zitiere: Bei vielem, was ich erlebe, denke ich, das hätte dir auch gefallen. Da wärst du gerne dabei gewesen. Das hätte ich dir gerne gezeigt. Dies würde ich gern mit dir teilen. Mein Herz verkrampft sich, der Schmerz lässt Tränen fließen. Und ganz zaghaft wächst in mir die Hoffnung, der Gedanke, die Vorstellung, das Empfinden, dass du mir über deinen Tod hinaus nahe bist. Diesen Schmerz empfinde ich bis heute über all die Dinge, die wir nicht mehr oder nie gemeinsam machen können. Ich fühle mich der Zukunft beraubt, hätte gerne noch so vieles gemeinsam erlebt. Das verbindet alle Menschen, die einen geliebten Menschen verloren haben. Und doch fällt es uns oft so schwer, zu entscheiden, was dann richtig oder falsch ist. Trauer kann viele unterschiedliche Gründe haben. Wenn der Lebensplan sich ungewollt ändert, unsere Lebenszeit durch eine unvorhersehbare Diagnose begrenzt wird oder eben wenn wir einen Menschen gehen lassen müssen. Unabhängig von der Ursache für die Trauer ist der Umgang mit ihr der gleiche. Was können wir also konkret tun, wenn Menschen in Trauer sind, und wo können wir praktisch helfen? Da hat eine Psychologin, Verena Kast, die Trauer in 4 Phasen eingeteilt, was ich ganz hilfreich finde. Die erste Phase ist die Phase des Nicht-Wahrhaben-Wollens. Kennt, glaube ich, jeder, der das schon mal erlebt hat. Man ist schockiert, man kann es nicht glauben. Die Tatsachen werden schlicht und einfach geleugnet. Das kann nicht sein. Man ist völlig handlungsunfähig und verwirrt. Und bei manchen ist es sogar so schlimm, dass man körperlich zusammenbricht. Körperliche Reaktionen sind dann oft ein schneller Pulsschlag, Schwitzen, völlige Unruhe, Erbrechen, völliger Zusammenbruch. Diese Phase kann, je nachdem wie plötzlich der Tod eintritt, wenige Stunden bis mehrere Wochen dauern. Aber was hilft jetzt in dieser Phase? Was kann ich tun, wenn es jemandem in meinem Umfeld gerade so geht? Ich kann ganz einfache Besorgungen übernehmen. Oft hilft es den Menschen, wenn einfach eine Packung Toilettenpapier vor die Tür gestellt wird. Das habe ich selbst erlebt, so ganz praktische Sachen. Oder wenn an der Tür ein Brotkorb hängt mit einem Laib Brot und man nicht auch noch fürs Abendessen irgendwas einkaufen muss. Ganz praktisch. Die Kinder abnehmen, dass die Person einfach mal sagen kann, ich kann mal eine Stunde mal meine Tränen laufen lassen, man muss sich den ganzen Tag zusammenreißen. Einfach sagen, morgen um 3 hole ich deine Kinder und gehe mit denen und meinen auf den Spielplatz. Hilfe bei der Planung von Beerdigung kann hilfreich sein. Und ganz wichtig für mich, mit das Wichtigste in dieser Phase ist, Trauernde nie bevormunden. Es darf alles sein, weil so wie die Person trauert, ist es für sie genau richtig. Und was für mich richtig ist, muss für jemand anders noch lange nicht richtig sein. Und einfach da sein. Es aushalten, dass es gerade schwer ist. Phase 2, die aufbrechenden Emotionen. Es können verschiedene Gefühle an die Oberfläche kommen, von Leid und Schmerz, aber auch bis hin zu Wut und Zorn. Gemischt mit Freude, Traurigkeit und Angst. Es entstehen oft auch Wut und Zorn gegen Gott. Warum hat er das zugelassen? Wut gegen den Verstorbenen. Warum hast du mich hier allein gelassen? Oder auch gegen sich selbst. Warum habe ich das nicht verhindert? Bei manchen Angehörigen kommen dann Schuldgefühle auf. Auch die sollte man ernst nehmen, nicht verstärken, aber sie wahrnehmen und es mit ihnen aushalten. Wenn man das nicht tut, ist die Gefahr groß, dass man irgendwann in eine Depression landet. Diese Phase kann bis zu mehreren Monaten andauern und da ist große Geduld gefragt. Was Menschen in dieser Zeit hilft, ist auch da sein, ihnen einfach zuhören, sie reden lassen, nicht über sich selbst sprechen, die Gefühlsausbrüche aushalten, die Emotionen, die da hochkommen, die Schuldgefühle ernst nehmen, Probleme aussprechen lassen. Vielleicht seid ihr die Einzigen, wo sie es aussprechen können. Manche Sachen kann man bei seinem Partner oder seinen Kindern nicht sagen, die kann man nur bei einem guten Freund sagen. Und gegebenenfalls Alltagshilfen anbieten. Wir können zusammen spazieren gehen. Schreibt doch mal ein Tagebuch, das kann auch helfen. In der Phase 3 ist es so die Phase des Suchens und sich Trennens. Es wird nach lieben Gewohnheiten des Verstorbenen gesucht und man versucht, diese zu übernehmen. Gemeinsame Erlebnisse werden als Edelsteine aufbewahrt. Es entstehen oft so innere Zwiegespräche mit dem Verstorbenen. Wie fändest du das? Wie würdest du das jetzt machen? Das ist eine unglaublich schöne Zeit, aber auch sehr, sehr schmerzhaft, weil einem da halt auch wieder der Schmerz über den Verlust ganz bewusst wird. Die daraus gewonnenen Erkenntnisse, was man selbst vom Verstorbenen weitergeben möchte, eröffnen aber auch langsam neue Wege. Wege der Trennung und Wege hin zu einem neuen Leben ohne den Verstorbenen. Aber es ist auch ein Wechselbad der Gefühle. Und oft ist es ein Hin und Her. Diese Phase kann bis zu mehreren Jahren dauern. Was in dem Moment hilft, als Freunde oder als Menschen, die einfach da sein wollen, ist Geduld. Und es ist manchmal schwer. Weil die Geschichten werden zum 100.000. Mal erzählt. Und es ist manchmal wirklich schwer, sich das dann noch ein 100.000. Mal anzuhören. Aber das ist dann das, was den Leuten hilft, wenn sie es loswerden wollen. Die Gefühle ernst nehmen, die aufkommen. Und Unterstützung bei Neuorientierung. Wenn jemand jetzt sagt, so, jetzt ist mein Mann verstorben, jetzt möchte ich mal beruflich nochmal was ganz Neues machen, dann gerne sagen, hey, finde ich super, ich helfe dir, kann ich dich irgendwo unterstützen, kann ich dir die Kinder abnehmen, mach das doch jetzt, wenn ich jetzt wandern. Und die letzte Phase ist die Phase der neuer Selbst- und Weltbezug. Nach dem Schmerz und dem Anklagen dürfen und Vorwürfen machen, kehrt langsam wieder Ruhe in der Seele ein. Der Tote hat seinen Platz im Herzen gefunden. Man erkennt, dass das Leben weitergeht. Es entstehen ganz langsam und zaghaft neue Pläne und Ziele, aber die Trauer hat ihre Spuren hinterlassen. Die Hinterbliebenen sind nicht mehr die, die sie vorher waren. So ein Erlebnis prägt. Und der Verstorbene bleibt Teil des Lebens und lebt in der Erinnerung, in den Gedanken und in der Liebe, die uns über den Tod hinaus verbindet, weiter. Mögliche Hilfen in der Phase ist neues Akzeptieren, so wie wir es vorhin gehört haben. Die Thea Eichholz hat dann nach, glaube ich, 2 Jahren jemanden gefunden und nochmal geheiratet. Da gibt es ja auch dann Menschen, die sagen, kann man nicht, viel zu früh, man muss länger trauern oder umgekehrt. Das Recht haben wir nicht. Das entscheidet genau die Person, die es betrifft und nicht wir. Akzeptieren, dass man auch als Vertrauter vielleicht nicht mehr so gebraucht wird und sich ein bisschen zurücknehmen sollte, aber auf Wunsch weiter da sein. Und sensibel bleiben für Rückfälle, weil auch die kommen. Es ist dann nicht abgeschlossen, wenn man die Phasen durchlaufen hat. Fassen wir nochmal zusammen. Was ist hilfreich, wenn Menschen in akuter Trauer sind? Eigentlich ganz einfach. Da sein und die Bedürfnisse der Betroffenen akzeptieren. Konkrete Angebote machen. Wollen wir morgen spazieren gehen? Nicht warten, bis sich diejenige meldet. Das wird nicht passieren. Oft hilft es einfach, eine Suppe vorbeizubringen. Die Kinder mit auf den Spielplatz zu nehmen oder auch mal miteinander zu schweigen. Und das ist schwer. Wenig sinnvoll sind Fragen wie, wie geht es dir? Und ganz wichtig, immer aktuell schauen, was es heute braucht. Gestern Abend kann der Spaziergang noch gut getan haben und heute möchte die Freundin, dass ich die Suppe nur vor der Tür abstelle und sofort wieder gehe, weil sie jetzt gerade für sich sein möchte. Und auch nach der Beerdigung mal eine Karte schreiben, anrufen oder auf ein Abendessen einladen. Die Trauer ist nicht mit der Beerdigung vorbei. Viele freuen sich auch, wenn man sich an den Geburtstag oder den Todestag der verstorbenen Person erinnert, weil dann bleiben sie lebendig, nicht nur für die nahen Angehörigen, sondern auch für das weitere Umfeld. Und vielen Menschen helfen Rituale. Da gibt es ganz verschiedene Möglichkeiten. Für manche ist der Grabbesuch ein wichtiges Ritual, wo sie ins Zwiegespräch kommen können. Für andere ist es wichtig, ein Bild des Verstorbenen immer präsent zu haben. Also wir hatten zum Beispiel das Bild von meinem Papa lange Zeit auf unserem Esstisch stehen und irgendwann wanderte es vom Esstisch auf ein Regal und dann auf ein entfernteres Regal und da hat es jetzt einfach seinen Platz gefunden. Also das verändert sich auch mit der Zeit und es ist auch in Ordnung. Man kann, wenn man kreativ ist, selbst aktiv werden, zum Beispiel unten links. Wir haben damals mit unseren Kindern eine Abschiedskerze gestaltet und die dann einfach immer dann angezündet, wenn jemand den Opa besonders vermisst hat oder an Geburtstagen oder Weihnachten, immer dann, wenn wir gesagt haben, jetzt wäre es schön, wenn er da wäre, dann haben wir die Kerze gemeinsam angezündet. Oder wer noch kreativer werden will, wir haben zum Glück eine kreative Oma. Oben rechts, das sind Sockenaffen. Da hat meine Mutter aus alten Socken meines Vaters für jedes Enkelkind ein persönliches Kuscheltier genäht. Und es sind die Lieblingskuscheltiere unserer Kinder. Oder man kann auch gemeinsam zum Beispiel Ballons steigen lassen. Ich finde es auch immer wichtig, dass man guckt, auch die Trauer von Kindern ist anders als von Erwachsenen. Nicht jedem Kind tut es gut, auf eine Beerdigung geschleppt zu werden, wo alle in Schwarz sind und weinen und das Kind das am besten noch mitmachen soll. Sondern für Kinder kann es auch hilfreich sein zu sagen, so, wir lassen jetzt Ballons zum Opa steigen oder zum Papa oder wie auch immer. Also einfach zu gucken, was passt für welche Situation. Man kann auch Dinge tun, die man immer mit der geliebten Person gemacht hat. Wenn man zum Beispiel immer gern spazieren gegangen ist, dann kann man das alleine tun und kann da ein bisschen Zwiegespräch halten oder mit Gott ins Gespräch kommen. Musik ist auch, finde ich, ein sehr guter Weg, mit seiner Trauer umzugehen. Wenn man dann vielleicht noch mit der verstorbenen Person zusammen Musik gemacht hat, dann ist das auch eine tolle Art, seine Trauer zu verarbeiten. Und ich finde, es gibt ganz hervorragende Trauerbücher, zum Beispiel rechts oben ist ein Trauerbuch für Kinder, wo es sehr kindgerecht erklärt ist, was Ewigkeit und Leben danach bedeutet. Das kann ich sehr empfehlen, wenn es Kinder betrifft. Und was für mich auch sehr hilfreich war, war einfach in der Bibel zu lesen, in Gottes Wort und zu gucken, was da für mich dran ist. Darüber hinaus biete ich auch immer gerne an, für Verstorbene zu beten. Aber auch das möchte nicht jeder. Und wenn es nicht gewünscht ist, sollte man es auch akzeptieren. Man darf ja trotzdem beten, es muss ja nicht laut sein. Und ich bin sicher, dass auch diese Gebete bei Gott ankommen und den Menschen Kraft geben. Und ich finde es wichtig, ehrlich zu sagen, auch als Christen, dass auch wir nicht auf alle Fragen eine Antwort haben. Warum hat Gott das zugelassen? Warum gerade ich? Mir hilft es, nicht den Anspruch zu haben, den allmächtigen, allwissenden, von Ewigkeit zu Ewigkeit regierenden Gott verstehen zu wollen, sondern anzuerkennen, dass meine Gedanken ihre Grenzen haben und ich das große Ganze nur in Bruchstücken erkenne. Ich weiß, dass es Gott gut mit uns Menschen meint und uns unendlich liebt. Er hing mit ausgebreiteten Armen der Liebe am Kreuz. Und in diesem Moment war Gott Mensch und hat all den Schmerz, all die Traurigkeit, die wir durchleben, auch durchlebt und ausgehalten. Er versteht uns. Ich will ihm vertrauen, dass er das Ganze im Blick hat, auch wenn ich es nicht verstehe. Auf die Frage, warum wir Trauer immer wieder durchleben müssen, habe ich für mich bisher keine Antwort gefunden. Aber ich kann aus persönlicher Erfahrung sagen, dass sie mich näher zu Gott gebracht hat. Da, wo ich nicht mehr wusste, wie es weitergehen soll, ich keinen Plan hatte, keine Hoffnung und keine Vorstellung, dass es jemals wieder besser gehen könnte, da hat Gott mich ganz zärtlich gehalten und an die Hand genommen. Er hat mich getragen. Ich habe ihn die ganze Zeit gespürt. Er war da und hat alles mit mir ausgehalten und mich langsam zurück ins Leben geführt. So wie ein Vater, der seinem kleinen Kind beim Laufen lernen hilft. Er hebt es immer wieder auf. So lange, bis das Kind selbstständig laufen kann, mit großer Geduld und mit ganz viel Liebe. Wir dürfen gewiss sein, wenn wir es zulassen, geht Gott mit uns in allen Lebenslagen. In Johannes 16,33 spricht Jesus, in der Welt habt ihr Angst, aber seid getrost, ich habe die Welt überwunden. Ich glaube, das ist der Schlüssel, wie es Christen nach schweren Schicksalsschlägen zurück ins Leben gelingt, indem sie ihrer Trauer Raum geben, allen Gefühlen, Gott alles hingeben, ihre Stille, ihre Anklage, ihre Wut, aber indem sie dennoch an ihm festhalten. So beschreibt es Thea Eichholz-Müller, die ihren Mann mit 40 Jahren an Krebs verloren hat, in ihrem Lied »Dennoch«.